Weißt du, schön ist, hören wir noch einmal diese Geschichte von dem Gelähmten. Diesmal bitte ich Sie, bleiben Sie ruhig sitzen dabei. Sie können sich's aussuchen, entweder noch einmal mitzulesen oder eine andere Möglichkeit ist, die Augen zu schließen und sich die ganze Szene einfach vorzustellen, das innerlich mitzuerleben. Man kann auch in die Rolle eines Beobachters schlüpfen oder in die Rolle des gelähmten Mannes oder in die Rolle eines der Freunde, ganz wie Sie wollen, aber lassen Sie es einfach noch einmal auf sich wirken. Manchmal berührt uns Gott schon einfach dadurch, wenn wir den Bibeltext im Gottesdienst hören. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Jesus hat in seinem Inneren sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen, fragte er sie. Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte: Ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten: So etwas haben wir noch nie erlebt. Amen. Also das sind unsere vier Freunde, die bringen den gelähmten Mann zu Jesus. Wenn ich zu Jesus komme und eine besondere Bitte an ihn habe, was haben diese vier Leute? Jesus soll den Mann heilen, dann nennt man das Beten. Also geht es heute unter anderem ums Beten und da kann man einiges von unseren vier Freunden lernen. Das erste, ganz einfache, was man von ihnen lernen kann, ist: Oft ist gemeinsam leichter als einsam. Es ist etwas ganz Besonderes, wenn wir alleine beten. Und ich möchte Ihnen Mut machen, dass Sie das tun. Aber wir brauchen es auch, dass wir es mit anderen zusammentun. Deshalb kommen wir hier im Gottesdienst zusammen. Deshalb nehmen wir uns auch im Gottesdienst immer Zeit, dass wir als Gemeinde miteinander beten. Und einige von uns beten laut, die anderen im Stillen. Irgendwie, man wird da mitgenommen von den anderen. Ähnlich in unseren Kleingruppen. Und ich möchte Ihnen auch Mut machen, das immer wieder zu Hause zu machen. Meine Frau und ich, wir haben das in den letzten Monaten wieder ganz neu für uns entdeckt, dass wir uns gemeinsam Zeit nehmen, um miteinander zu beten. Manchmal geht das so unter. Jeder betet so für sich, jeder hat so seine Wege und das, was er zu tun hat. Aber es ist etwas ganz Besonderes, wenn man sich, muss ja nicht lang sein, auch kurz gemeinsam Zeit nimmt und wir beten miteinander. Es hat etwas, was einen auch ganz tief miteinander verbindet. Also, ich möchte Ihnen Mut machen, das zu Hause zu versuchen, selbst wenn man sich ein bisschen komisch dabei vorkommt, oder mit anderen Leuten oder in einer Kleingruppe in der Gemeinde. Das gemeinsame Gebet hat eine ganz besondere Kraft. Noch etwas, was man von unseren vier Freunden lernen kann, und das ist dranbleiben. Das beeindruckt mich enorm bei ihnen. Stell mir das so vor, also sie tragen da den gelähmten Mann und sie sind voller Erwartung. Jetzt bringen wir den Mann zu Jesus und Jesus wird ihn heilen und sie kommen hin. Keine Chance. Haus ist bummvoll. Vor der Tür stehen Leute, bei den Fenstern stehen Leute. Sie fragen auch, können wir da nicht bitte durch zu Jesus? Nein, unmöglich, es geht nicht. Was machen unsere vier Freunde? Sie sagen, okay, Pech gehabt, gehen wir wieder nach Hause. So machen wir es oft, wenn wir beten. Es ist eine ganz natürliche Erfahrung, dass wir beten und es tut sich einmal nichts. Dass wir beten und es geht uns so wie den vier Freunden, die den Mann dahin bringen und irgendwie haben sie das Gefühl, ich komme nicht durch zu Jesus. Und so oft denken wir, okay, dann halt nicht, dann höre ich auf damit. Was ich von den vier Leuten hier, von diesen vier Männern lerne, ist, dass sie dranbleiben, dass sie nicht aufgeben, dass sie Wege suchen, wie sie irgendwie zu Jesus kommen. Und wenn es sogar so eine verrückte Sache ist, dass sie aufs Dach hinaufklettern. Julia, zeigst du uns kurz noch einmal, wie so ein Haus ausgesehen hat. Also da darf man sich jetzt nicht ein Haus bei uns in Mitteleuropa vorstellen, sondern ein Haus im Nahen Osten. Die haben meistens ein Flachdach gehabt und oft war da so auf der Seite auch eine Treppe hinauf. Und dieses Flachdach, da bei dem Flachdach waren einerseits starke Balken und dazwischen war oft so mit Schilf, Reisig und Lehm das gedeckt. Also das hat man ganz gut aufgraben können und das haben sie eben gemacht, dass sie da zwischen zwei Balken einfach ein Loch in das Dach hineingegraben haben. Für mich faszinierend, wie die dranbleiben. Und ich kann mir vorstellen, dass einige von uns schon jahrelang um etwas beten und vielleicht auch sogar knapp vorm Aufgeben sind. Sie denken, es bringt ja doch nichts. Bei anderen Dingen habe ich Gottes Antwort erlebt, aber hier kommt mir vor, ich komme nicht durch. Ich möchte Ihnen Mut machen, bleiben Sie dran. Vielen von uns sagt der Name Corrie ten Boom etwas. Corrie ten Boom, eine Holländerin, die in der NS-Zeit Juden mit ihrer Familie versteckt hat. Sie hat einmal erzählt, sie hat für eine Freundin von ihr, für eine Kinderfreundin von ihr gebetet, dass die zum Glauben an Jesus kommt. Und sie hat über Jahrzehnte für diese Frau gebetet. Und ich glaube, als Corrie ten Boom 70 oder 80 Jahre alt war, ist diese Frau zum Glauben an Jesus gekommen. Kann man sich das vorstellen? Dranbleiben. Ich möchte uns wirklich Mut machen zum Dranbleiben. Und es hilft uns, wenn wir dabei nicht alleine sind. Es hilft uns, wenn wir unsere Gebetsanliegen mit anderen teilen. Auch ein bisschen hilf mir du dabei. Bete auch mit. Das macht uns auch Mut, selber dran zu bleiben. Noch etwas, was man aus unserer Geschichte lernen kann. Jesus sieht nicht nur die äußere Not, sondern auch die innere Not. Also jetzt wird der gelähmte Mann da runtergelassen. Es sind vier Seilen, die Matte und er ist vor Jesus. Und Jesus schaut ihn an und sagt zu ihm, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Da denke ich mir, ja, Moment einmal, die haben den Mann nicht zu Jesus gebracht, damit ihm seine Sünden vergeben werden, sondern sie haben ihn zu Jesus gebracht, damit er geheilt wird von seiner Lähmung. Natürlich hat Jesus auch diese Not der Lähmung gesehen, aber er hat dann noch etwas gesehen. Er hat dann noch etwas gesehen, was die Leute rundherum gar nicht wahrgenommen haben. Ich stelle mir das so vor, dass unser gelähmter Freund manchmal mitten in der Nacht aufgewacht ist und dann ist es in seinem Kopf gerattert. Da waren Erinnerungen an Dinge, die er getan hat, an Dinge, die einfach ganz schief gelaufen sind und die wie ein schwerer Stein auf seinem Herzen gelastet sind. Und eine Not, die für ihn eigentlich noch größer war als die Not, dass er sich nicht bewegen kann. Und genau diese Not sieht Jesus. Und das Großartige an Jesus ist, dass er das jetzt nicht irgendwie lieblos aufdeckt, diesen Mann einmal anklagt und sagt, was für ein Sünder er ist. Nein, man kann sich das so richtig vorstellen, Jesus beugt sich zu ihm herunter und hebt diesen Stein von seinem Herzen weg. Sagt ihm, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Manchmal habe ich das auch selber erlebt, dass mir das zugesprochen worden ist. Manchmal in einer persönlichen Beichte. Mache ich ab und zu, wenn mir etwas am Herzen, wirklich am Herzen lastet, dass ich zu einem guten Freund gehe, dem ich vertraue und ihm sage, kannst du da bitte für mich beten? Und ich erzähle ihm auch Dinge, die schief gelaufen sind, wo ich schuldig geworden bin. Und es ist immer etwas ganz Besonderes, wenn mir dann zugesprochen wird, dir sind deine Sünden vergeben. Oder kann man auch ganz schlicht machen, Gott hat dir das vergeben. Und immer wieder darf ich das auch selber tun, wenn Menschen mir etwas von ihren Abgründen und Sünden anvertrauen, das zusprechen im Namen Jesu. Gott spricht dich frei von dieser Sünde. Dir sind deine Sünden vergeben. Ich kann Ihnen sagen, das geht enorm tief. Das ist wie, sage jetzt einmal, wie eine Herzoperation. Wie eine Operation in unserer Seele, wo sich Jesus zu uns herabbeugt und einen schweren Stein von unserer Seele weghebt. Wenn ich davon rede, dann wundern sich manche Leute und sagen, ja Moment, Beichte, das klingt alles so katholisch. Haben wir denn sowas auch in der evangelischen Kirche? Ja, wir haben sowas in der evangelischen Kirche. Und es ist wirklich jammerschade, dass das bei uns so in Vergessenheit geraten ist. Dass wir manchmal sagen, ach, das brauchen wir gar nicht. Wir können uns das selber mit unserem Herrgott ausmachen. Natürlich hört Gott uns genauso, wenn wir ihm persönlich unsere Sünden bekennen, aber wenn wir es von jemandem anderen zugesprochen bekommen, geht das manchmal noch viel tiefer und ist eine ganz, ganz große Entlastung. Martin Luther hat Zeit seines Lebens die persönliche Beichte praktiziert. Bis zu seinem Tod hat er das immer wieder gemacht, dass er zu einem Freund gegangen ist, dem er vertraut hat und ihm auch ganz persönlich seine Sünden bekannt hat. Und er hat gesagt, wenn ich die Beichte nicht gehabt hätte, er hat es ganz drastisch gesagt, dann hätte mich der Teufel schon zu Fall gebracht. Er hat einfach gewusst, was das für eine Hilfe, was das für eine Entlastung ist. Hier geht es nicht um eine Pflicht, die wie ein Druck auf uns gelegt wird, sondern um ein ganz, ganz großartiges Angebot zu unserer eigenen Entlastung, dass uns das zugesprochen wird, dir sind deine Sünden vergeben. Ich habe jetzt gesagt, Jesus sieht nicht nur die äußere Not, sondern auch die innere Not. Das muss jetzt nicht immer nur eine Sünde sein. Manchmal tragen wir auch innere Nöte mit uns herum, die man jetzt nicht unbedingt in die Kategorie Sünde oder Schuld geben kann, sondern einfach eine ganz tiefe Wunde in unserem Herzen. Ich erinnere mich an einen Schüler, der mal zu mir gekommen ist und mir eigentlich ein, ich sage mal, relativ oberflächliches Problem in seiner Familie erzählt hat. Ich habe versucht, ihm einfach geduldig zuzuhören. Und auf einmal ist es aus ihm herausgebrochen, das eigentliche Problem, dass er sich ganz tief von seinem Vater abgelehnt gefühlt hat. Und wir haben dann diese Not gemeinsam vor Jesus gebracht und ich kann wirklich sagen, er ist da berührt worden von Gott. Berührt worden von Gottes Liebe. Also Jesus sieht sowohl unsere äußere Not als auch unsere innere Not. Und ich glaube, das ist etwas, was Gott in ganz besonderer Weise, gerade auch in nächster Zeit, unter uns noch mehr tun möchte, dass er uns in der Tiefe berührt. Dass er uns in der Tiefe zuspricht, dir sind deine Sünden vergeben. Dass er uns in unseren inneren Nöten, in unseren inneren Wunden berührt und uns ganz konkret auch seine Heilung schenkt. Und damit bin ich beim letzten Punkt. Gott ist ein Gott, der heilt. Sie erinnern sich da an die Schriftgelehrten, die ziemlich zornig sind, die kritisch sind und sagen, wie kann der denn sowas sagen, ist doch Gotteslästerung. Man könnte auch sagen, ne, der sagt das einfach so. Aber da ist doch nichts dahinter, wenn Jesus sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Und jetzt sagt Jesus, damit ihr wisst, dass da wirklich was dahinter ist, dass da wirklich was geschieht, dass der Menschensohn, damit meint Jesus sich selber, Vollmacht hat, also die Kraft hat, Sünden hier auf Erden zu vergeben. Deshalb wendet er sich an den Gelähmten und sagt, ich sage dir, steh auf, nimm deine Matte und geh. Und der Mann steht auf, nimmt seine Matte und geht und ist geheilt. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der heilt bis heute. Ich möchte Ihnen am Schluss noch erzählen, was mir ein lieber Freund von mir erzählt hat, aus einer Nachbargemeinde von uns hier in Favoriten. Eine christliche Gemeinde, die ganz besonders auch immer wieder anbietet, für Kranke zu beten. Ein Mann mit einem bösartigen Krebs in der Bauchgegend hat schon mehrere Chemotherapien hinter sich, also schon lange Behandlung, und schließlich haben ihm die Ärzte gesagt, das war am Beginn dieses Jahres, 2019 im Jänner, sie machen eine Operation, er ist aufgeschnitten worden und die Ärzte haben die ganze Situation gesehen und haben gesehen, es ist viel schlimmer, als sie gedacht hätten, also einerseits dieser bösartige Krebs und viele Metastasen, dass sie den Mann unverrichteter Dinge wieder zugenäht haben, gar nichts operiert haben. Und ihm gesagt haben, es tut uns leid, wir können nichts tun für Sie. Und ein paar Tage später hat dieser Mann dann für sich beten lassen. Mehrere Menschen, die mit ihm, für ihn gebetet haben. Und er hat dann gesagt, irgendwie hat er gespürt, da ist was passiert. Und zwei Tage später war er wieder im Spital, das war ein geplanter Termin für eine erneute Computertomographie, und es war nichts mehr da. Der ganze Krebs war weg. Die Ärzte haben sich's nicht erklären können. Der Mann hat gesagt, oh ja, ich kann mir das erklären. Dann haben die Ärzte ihm aber gesagt, und das war durchaus ein sehr kluger Rat, wir brechen jetzt die Behandlung nicht ab, sondern wir machen noch einmal zwei Chemotherapiezyklen, einfach prophylaktisch, dass das nicht wiederkommt. Die Ärzte haben es einfach als spontan Heilung gesehen. Insofern ein sehr kluger Rat, dass man nie Gebet und medizinische Betreuung gegeneinander ausspielen soll, sondern immer beides genauso dankbar aus Gottes Händen nehmen soll. Dieser Mann hat also noch einmal zwei Chemotherapiezyklen gemacht, hat im Juni noch einmal eine Computertomographie gehabt. Die Ärzte haben nach wie vor festgestellt, da ist nichts zu sehen und haben ihm gesagt, es genügt, wenn sie ein Jahr später wieder kommen. Ich erzähle das einfach deshalb gerne, weil wir wirklich einen Gott haben, der heilt. Gott sagt von sich im Alten Testament, ich bin der Herr, dein Arzt. Und wir können vertrauensvoll mit unseren Nöten zu ihm kommen. Und Gott weiß, was er damit tut. Gott ist sicherlich kein Automat, dass jetzt da immer, wenn wir ein Gebet reinwerfen, die Heilung unten rauskommt. Aber Gott ist der, der voller Erbarmen auf uns und auf unsere Situation eingeht. Und der, was auch immer ist, uns nicht fallen lässt, sondern uns trägt in seinen barmherzigen Armen. Und diesen Gott lade ich uns jetzt ein, dass wir diesem Gott ganz neu begegnen, dass wir ihn loben, dass wir miteinander beten und uns von ihm berühren lassen, ganz besonders dann auch im Heiligen Abendmahl. Amen.